Wir reden ja sonst immer ganz viel über Trade Republic. Und in dieser Folge reden wir tatsächlich über den großen Konkurrenten, nämlich Scalable Capital.
Yep.
Und auch über den Free Broker, nämlich das Depot, das wir empfehlen. Und die haben jetzt eine eigene Börse. Klingt erstmal abgefahren. Und es gibt 3% aufs Verrechnungskonto.
Wow.
Sag ich dir, ja. Und deswegen ist natürlich die Frage, ist das Verrechnungskonto jetzt das neue Tagesgeldkonto?
Ja, könnte man so sehen auch, ne?
Und genau die Frage diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, es war schon eine große Nachricht. Scalable Capital hat jetzt Zinsen für alle Kundinnen und Kunden, also auch in dem von uns empfohlenen Free Broker. Und ja, damit ziehen sie ja so ein bisschen mit ihrem großen Konkurrenten Trade Republic gleich. Wir haben letztens schon mal drüber geredet, dass das Konkurrenzverhältnis schon auch krass ist bei den ganzen
Brokern. Nee, das ist ganz klar, dass Scalable hier jetzt hier Trade Republic sozusagen Paroli bieten will. Ist auch verständlich sozusagen. Ist ja schon erstmal ein attraktives Angebot. Ne? Du hast wieder so gefühlt ein bisschen mehr alles unter einem Dach. Du hast dein Depot, ETF-Depot etc. dort und dann ebenfalls so deine Ersparnisse, ne? Weil du gerade gesagt hast, das Verrechnungskonto dann als Tagesgeldkonto benutzen.
Das klingt ja auch erstmal gut. Ne? Du hast eine App, dann du sparst dir auch diese Kontowechselei, das Geld liegt irgendwie da. Und jetzt sind aber natürlich so der Teufel steckt ja immer im Detail. Und da schauen wir jetzt mal so ein bisschen drauf. Also, Finanztipp empfiehlt ja Scalable Capital als Depotanbieter, aber eben nur den Free Broker. Aber für den gilt jetzt ja auch dieser Zinssatz. Alle unsere Depotempfehlungen findest du übrigens in den Shownotes. Und da gibt es jetzt 3% Guthaben auf 3% Zinsen auf dein Guthaben auf dem Verrechnungskonto. Aber wichtig, nur bis 50.000 Euro.
Also,
trotzdem immerhin, 50.000 Euro sind 50.000 Euro.
So eine Grenze, die ja beim Tagesgeld auch nicht unüblich ist. Und man muss dazu sagen, es sieht jetzt vom Modell her aus, dass es ganz ähnlich ist wie bei Trade Republic, dass nämlich letztendlich immer die Zinsen der Europäischen Zentralbank weitergegeben werden. Und demzufolge ist jetzt auch gerade der Zinssatz natürlich auch bei Trade Republic von 3,25% auf 3% gesenkt worden und bei Scalable Capital ganz genauso. Also nicht mehr 3,25%, sondern 3%.
Und wenn jetzt theoretisch zum Beispiel die EZB auf 2,75% runtergehen würde, ist alles konjunktiv hier, dann würden die beiden natürlich
sehr
auch
wahrscheinlich, ne? Also das ist sozusagen die Versprechung. Das ist ja auch grundsätzlich erstmal fair, ja, weil muss man ja auch sagen, also mal das ins richtige Verhältnis zu setzen. Sehr, sehr viele Banken in Deutschland machen das natürlich nicht.
Manche geben also dir sogar gar keine Zinsen.
Gar keine Zinsen, ja, sozusagen. Oder werden die Zinsen irgendwie gerade von 2% auf 1% gesenkt und so weiter. Also da ist man weit davon weg, bei dem Zinsniveau der Europäischen Zentralbank zu sein. Und die Bank verdient natürlich dann an dir dran. Ne? Also wenn die sozusagen dir nur 1% Zinsen geben müssen oder sogar gar keine und das Geld gleichzeitig für 3% bei der Europäischen Zentralbank anlegen können, ne? Das ist ein sogenanntes Zinsdifferenzgeschäft. Da kannst du nicht viel falsch machen als Bank.
Ja, und die sind da beide ja eigentlich nur so der Mittelsmann. Die reichen das einfach direkt an dich weiter, ja. Linke Tasche, rechte Tasche. Und das Interessante ist aber natürlich trotzdem, wie das jetzt funktioniert. Weil ein Tagesgeldkonto ist ja sehr, sehr einfach. Ich lege da mein Geld drauf, jetzt liegt das Geld auf dem Konto und gehört, klar, die Bank macht was mit diesem Geld und nutzt es für den Geschäftsbetrieb, aber mein Geld liegt auf diesem Konto. In dem Fall ist es ja jetzt in der Regel, zum Beispiel bei Trade Republic, auch nicht so, dass mein Geld zu 100% auf diesem Konto liegen muss.
Also zunächst mal aus unserer Sicht von Finanztipp ist der Vorteil, dass jetzt erstmal die Partnerbank hier die Deutsche Bank ist, ja, und damit hast du jetzt nicht das Problem, dass du damit rechnen musst, dass dein Geld irgendwie ins Ausland wandert oder schon gar nicht in ein Ausland sozusagen, wo wir von Finanztipp sagen würden, das ist vielleicht jetzt nicht die perfekte Einlagensicherung. So, aber dann kommt das Thema Geldmarktfonds bei Scalable ins Spiel, genauso wie Trade Republic letztendlich, kannst vielleicht gleich noch was genauer dazu sagen, wird letztendlich oder musst du damit rechnen, dass ein Teil, gerade bei größeren Summen, ein Teil deines Geldes in einem Geldmarktfonds geparkt wird, wo wir sagen, naja, das ist halt dann kein echtes Tagesgeldkonto mehr. Ne? Da hast du so ein gewisses, sicherlich geringes, aber ein gewisses Restrisiko drin.
Das ist halt wieder so ein bisschen das Ding, weil man da halt ja oft sagt, oh ja, und jetzt die bei Finanztipp, die nörgeln da jetzt wieder dran rum, ja. Und so ein Geldmarktfonds ist ja sicher. Wir warnen ja nur vor dem Restrisiko. Also das ist ja nur dieses 99% Sonnenscheinwahrscheinlichkeit. Heißt halt nur, dass es zu 1% Wahrscheinlichkeit nicht so kommt. Und einfach damit man es halt weiß, es gibt diese Chance.
Genau. Also der Hintergrund ist halt einfach der, dass man natürlich sagen muss, bei einem Geldmarktfonds hast du keine Einlagensicherung. Ja? Und wir können halt jetzt sozusagen im Moment diese Geldmarktfonds, die jetzt in dem Fall Scalable Capital, aber das war bei Trade Republic schon das Gleiche, nicht wirklich überprüfen sozusagen. Weil ist ja letztendlich nichts anderes als auch eine Empfehlung für Geldmarkt-ETFs, die wir ja auch aussprechen. Aber du solltest halt sagen, hey, wenn ich ein Konto habe, was so ein bisschen anfühlt wie ein Tagesgeldkonto, auch noch mit attraktiven Zinsen, naja, du kannst dich halt nicht genauso zu 100%, in dem Fall auf die Einlagensicherung, verlassen, wie das halt bei Geldmarktfonds der Fall ist. Und deswegen, wenn du sagst, ich möchte das einfach 100% abgesichert wissen, ja, nee, dann ganz klare Aussage an der Stelle, dann benutzt du bitte schön ein anderes Tagesgeldkonto als das Verrechnungskonto, in diesem Fall von Scalable Capital oder auch von Trade Republic. Gleichzeitig muss ich jetzt aber auch sagen, machst du jetzt wahrscheinlich keinen Kardinalfehler, sag ich jetzt mal, ja, wenn du da Geld parkst bei Scalable Capital, aber so richtig aus Sicherheitsgründen würden wir es nicht empfehlen.
Plus, es kommt dir noch dazu, wenn du zum Beispiel deinen Notgroschen da drauf legst, hast du ja bei einem normalen Konto, du bekommst Geld von da innerhalb von einem Bankarbeitstag in der Regel raus. Das muss ja bei einem Geldmarktfonds nicht unbedingt so sein. Also es kann ja dann einfach mal sein, dass es vielleicht den Tag länger dauert. Darauf kommt es wahrscheinlich im Zweifelsfall nicht an, hier, aber sicher, ja, ist sicher.
Ich gehe davon aus, dass hier, also das wäre bei Trade Republic übrigens auch nichts anderes, dass hier die Banken sozusagen in Vorleistung gehen. Ne? Also du kriegst quasi dein Geld ausgezahlt und im Hintergrund verkaufen die die Geldmarktfonds. Also was die Verfügbarkeit angeht, würde ich mir jetzt da keine großen Sorgen machen. Übrigens, ja, Informationsstand ist ganz wichtig. Ja, ich kann das jetzt derzeit noch nicht verfügbar, aber bald in der App bzw. auf der Webseite nachschauen, wo mein Geld geparkt ist.
Muss auch also ganz klar bei Scalable.
Sagen. Bei Scalable Capital, ja, genau. Bei Trade Republic auch, aber da muss ich mir ein bisschen auskennen, wo ich das in der App sozusagen finde.
Das verlinken wir in den Shownotes, wir haben da natürlich eine Anleitung.
Genau, genau. Und wenn ich dann feststelle, hey, 100% von meinem dort geparkten Geld liegt bei der Deutschen Bank beispielsweise, ja, oder im anderen Fall bei Trade Republic wäre es noch JP Morgan, also zu 100% bei einer Deutschen Bank, dann mache ich da natürlich nichts falsch. Das muss man schon klar sagen. Wir sind halt so ein bisschen, wie vorhin gesagt hast, so ein bisschen kritisch, weil wir glauben, dass das sehr viele Leute nicht machen werden. Ja, die schieben halt das Geld aufs Verrechnungskonto oder beziehungsweise aufs Konto und verlassen sich halt dann drauf, während im Hintergrund sozusagen so ein gewisses Restrisiko da ist.
Ist ja auch ganz normal. Also man sieht ja zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, du siehst irgendwie 3%, dann stehen da dahinter dieses 1, 2, 3, diese paar Buchstaben. Wer liest das Kleingedruckte schon? Ja. Ich lese es auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
Und ich muss halt immer dazu sagen, ne, ich glaube, schon wenn ich das Wort Risiko in den Mund nehme, dann gehen irgendwie so gefühlt ein paar Alarmglocken in der Welt an. So ist es natürlich nicht gemeint. Ne? Also das ist überhaupt nicht vergleichbar, wenn wir jetzt weder über einen Aktien-ETF reden, noch wenn wir über Kryptowährungen reden. Aber nochmal, der Augenschein, Face Value ist sozusagen, ne, wenn ich Geld auf ein Konto schiebe, auf ein verzinstes Konto, dann will ich mich sozusagen 100% auf die, in dem Fall deutsche Einlagensicherung dort verlassen können. Und ja, das ist nicht gegeben.
Halt einfach auch so, das ist ja auch da ein bisschen so der Denkfehler, den man schnell macht, weil es steht ja Konto drauf oder es ist, ich nehme es als Konto wahr, aber es ist halt nur teilweise so ein klassisches Konto, wie ich es mir jetzt vorstelle. Also einfach der Anbieter und ich haben vielleicht ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen einfach von dem, was da jetzt ein Konto ist.
Genau, also das ist auch so ein bisschen unsere Argumentation, wenn wir jetzt einen Geldmarkt-ETF zum Beispiel empfehlen. Ja, erstens empfehlen wir Geldmarkt-ETFs ja nur für Leute, die eh schon mal mit Wertpapieren gehandelt haben, ja, die sich schon ein bisschen auskennen und die eben auch wissen, dass der Zins, die Wertpapiere da drin leicht schwanken können. Da ist auch das Restrisiko nicht null, aber verschwinden gering, gerade für die Geldmarkt-ETFs, die wir halt rausgesucht haben. Aber da gehe ich halt mit einer anderen Erwartung rein. Ich habe ein Wertpapier gekauft, ja, und überweise nicht Geld einfach auf ein Konto.
Ist ja jetzt trotzdem so eine interessante Frage, weil wir haben ja letztens auch schon mal drüber gesprochen, dass das bei den, ja, wenn man jetzt so 25 Jahre zurückschaut, dass sich bei den Depots wahnsinnig viel getan hat. Und wenn man jetzt gerade ja auf Trade Republic und Scalable Capital schaut, bei denen tut sich ja auch immer sehr, sehr viel.
Definitiv.
Würdest du jetzt trotzdem erwarten, dass so das Verrechnungskonto ein bisschen das neue Tagesgeldkonto wird und dass die anderen danach ziehen noch?
Ja, also ich glaube, ich kann ganz klar sagen, und das hat Trade Republic letztendlich vorgemacht, ne, dass die alle aufgrund der Beliebtheit der Marke und aufgrund vor allen Dingen des günstigen Handelns, ja, also dass ich halt da über den Broker jeweils so gute Konditionen bekomme, ist es schon so ein Go-To-Place, gerade für viele junge Leute geworden, die halt jetzt mit ETFs und Aktien und anderen Wertpapieren letztendlich so ein Stück weit groß geworden sind. Und ich glaube, die kommen gar nicht mehr so sehr auf die Idee, jetzt noch zu einer normalen Bank sozusagen zu gehen. Und deswegen ist die Idee sozusagen, die offensichtlich dahinter steckt, sowohl bei Trade Republic als auch bei Scalable Capital so eine Art Financial Home zu werden, ne, dass ich halt letztendlich alles da habe. Also Trade Republic hat ja auch schon das Girokonto am Start.
Bisschen wie es ja zum Beispiel die ING oder so Direktbanken auch lange gemacht haben, kommen direkt genau. Konsors Bank.
Deswegen verschwimmen da die Unterschiede auch immer stärker. Ne? Also du kannst ja schon bald nicht mehr, früher hat man immer noch von den Neobrokern geredet, ja, so in Abgrenzung zu den alten in Anführungszeichen, Direktbanken, zu den Online-Banken. Die Grenzen werden immer fließender.
Also ja, aber zum Beispiel interessant ist ja, es sind ja schon auch noch zwei Kategorien, also zum Beispiel, wenn man jetzt auch auf unsere Depotempfehlungen in den Shownotes schaut, sind ja, existieren die beiden Welten ja schon auch noch nebeneinander, also ja, die Direktbanken und die Neobroker. Aber du würdest dann schon erwarten, dass das quasi einfach so nach und nach in eine Welt verschmilzt und wahrscheinlich auch mehr von den Neobrokern versuchen, auch diesen Weg zu gehen.
Es ist halt die Frage, was für Dienstleistungen sozusagen die Neobroker in Zukunft noch anbieten werden. Ne? Ob das dann hin bis zur Kreditvergabe geht. Ne? Das ist ja nach wie vor ein großes Geschäft und auch eine große Aufgabe natürlich von, in Anführungszeichen, normalen Bankenkredite.
Oder halt Kreditkarten zum
Beispiel. Genau, Kreditkarten und all das. Ne? Also auch echte Kreditkarten anzubieten. Da steht sicherlich noch viele Leistungen in Frage. Aber ich glaube, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Und umgekehrt sieht man ja zum Beispiel, dass man bei einer ING einen kostenlosen ETF-Sparplan machen kann. Ja, gab es halt früher bei den normalen Direktbanken meistens auch nicht oder nur für eine begrenzte Zeit.
Und es gibt ja auch genügend, genügend Mitspieler, die von der anderen Seite kommen. Also wer sagt nicht, dass es nicht irgendwann, keine Ahnung, C24-Depot gibt, wenn sie schon das Giro, also jetzt einfach hier mal so hypothetisch als Gedankenspiel in die Runde geworfen, aber wäre es ist ja, denkbar, ja. In dem gleichen Ding alles möglich. Aber ich finde es interessant, dass du Dienstleistungen ansprichst, weil es gab ja noch eine große Änderung bei Scalable. Mhm. Die haben jetzt eine eigene Börse. EIX heißt die auf jeden Fall EIX, abgekürzt. Ich habe tatsächlich schon wieder, ich weiß, es steht European und Exchange, ich weiß nicht mehr, wofür das I steht.
Ich weiß, bin ich ganz hier.
Haben sie zusammen mit der Börse Hannover entwickelt. War irgendwie interessant, weil ich hatte so das Gefühl, wenn man jetzt so auf die Finanzbranche schaut, da war das die größere Nachricht. Aber so bei den Leuten haben natürlich die 3% das so ein bisschen überschattet, weil da kriege ich halt direkt was raus. Ist ja verständlich. War nur spannend zu sehen, dass man dann mal sieht, wie so die Prioritäten sind.
Aber ist ja auch verständlich, ne? Also für uns als Privatanleger sozusagen macht dieser Börsenwechsel jetzt nicht den Riesenunterschied, muss man sagen. Ja, die Konditionen sind relativ ähnlich zu der alten Welt und die Börse Getex, ja, und auch Xetra bleiben bei Scalable ja weiterhin verfügbar.
Gab es ja bisher auch genau. Schon, genau.
Insofern ändert sich für mich selber dann nichts groß, ja, als Anleger. Aus Sicht der Branche ist das natürlich schon eine große Verschiebung, weil die das Geschäft sozusagen jetzt, gut, bei Xetra ist wahrscheinlich nicht viel gelaufen, von der Getex zu ihrer eigenen Börse, ja, zu ihrer Kooperation mit der Börse Hannover verschieben. Und das ist natürlich da, wo das Business läuft, da ist natürlich auch die Kohle und deswegen ist das natürlich schon eine große Änderung. Aber für einen selbst, die fragen einen jetzt sozusagen in der App, ob man dem zustimmt. Ja, kann man zustimmen, dann macht man sicherlich erstmal nichts verkehrt. Und es wird keine groß riesigen Änderungen für einen erstmal bedeuten.
Was heißt das jetzt? Also es gibt sogenannte Prime-ETFs, die sind ab 250 Euro im Free Broker kostenfrei. Also das sind dann Sachen von iShares, Amundi und Xtrackers, was ja wirklich viele von den von uns empfohlenen ETFs abdeckt. Ein paar sind nicht dabei, aber es ist, wie es ist. Und dann gibt es so natürlich bei den allen anderen Dingen zahlt man dann pro Trade 99 Cent Ordergebühr bei der eigenen Börse von Scalable.
Ja, genau.
Und genau, da Getex und Xetra gibt es weiterhin, aber eben zu den jeweiligen Konditionen. Und was natürlich bei jedem noch dazu kommt, sind halt Produktkosten oder der Spread, der unterschiedlich sein kann.
Genau. Aber solange ich beim ganzen Standard-ETF-Geschäft bleibe, fahre ich da sicherlich nicht schlechter. ETF-Sparpläne sind sowieso kostenlos, das ist sowieso selbstverständlich. Ja.
Ich habe davor so ein bisschen rumüberlegt, wie man das jetzt gut zusammenfassen kann, weil es wirkt ja schon wie so eine krasse Nachricht, aber eigentlich für mich als Nutzerin oder Nutzer ist es ja relativ wenig relevant im Alltag.
Ja, genau. Also Scalable Capital, der Free Broker, bleibt natürlich ganz klar eine Finanztipp-Empfehlung. Ja, ist einfach ein gutes Angebot. Ja, sagen wir auch immer, es macht jetzt nicht den Riesenunterschied, wo du da hingehst, ja, ob du jetzt 99 Cent zahlst oder 1 Euro oder wie auch immer, dein ETF-Sparplan.
Das macht nach 15 Jahren keinen Unterschied wahrscheinlich.
Genau. Dein ETF-Sparplan ist kostenlos, also man macht da in dem Sinne grundsätzlich nichts falsch. Und ja, die ändern schon grundsätzlich im Hintergrund ordentlich ihr Geschäftsmodell, aber mich selber muss das jetzt nicht so groß betreffen. Für Neukunden und Neukunden ist das sofort geöffnet und Bestandskunden sollen jetzt im Verlauf von 2025 umgezogen werden.
Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, das einzige Äquivalent, worauf ich gekommen bin, ist so ein bisschen Visa und Mastercard. Macht in der Praxis jetzt wenig Unterschied mit deiner Kreditkarte, ob das eine Visa oder eine Mastercard ist. Ja. Klar, vielleicht geht mal in dem einen Geschäft die und in dem anderen Geschäft die andere. Aber am Ende...
Das ist schon sehr selten, ja, dass jetzt nur Visa oder nur Mastercard genommen wird.
Also du stehst jetzt nicht bei der Autovermietung am Schalter und die sagen, oh, wir nehmen aber nur Mastercard oder wir nehmen aber nur Visa, tut uns leid. Also das wird dir da nicht passieren und so ist es da ja eigentlich auch. Also für die Älteren unter uns kann man sagen, wie ist es so schön, Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts.
Das E-Mail den nochmal auspacken.
Ja, den habe nicht mal mehr ich erlebt, den Werbeslogan.
Wer kennst den dann?
Ich weiß, aber das ist ein seltsam geflügeltes.
Es hat sich gehalten, ne? Hat irgendeine Werbeagentur mal so richtig was richtig gemacht. Ja,
so wie nur Fliegen ist schöner übrigens auch. Genau, und wenn du dich jetzt fragst, boah, ist dann Scalable für mich irgendwie die richtige Wahl? Ist das relevant? Nutz einfach mal unsere Depot-Tabelle, die verlinken wir dir natürlich unter unserem Podcast oder Video, je nachdem, wie du es konsumierst, in den Shownotes. Und ja, hack da für dich einfach an, was wichtig ist und schau dann, wer übrig bleibt. Also das haben wir ja auch schon mal in der Folge gemacht, die können wir dir auch nochmal verlinken.
Genau, also aber ich glaube auch wichtig nochmal die Message, verbring nicht zu viel Zeit damit. Ne? Alle Empfehlungen von Finanztipp, das sind einfach gute Depots. Ja? Und wenn du die langfristig als ETF-Anlage oder für eine ETF-Anlage benutzt, dann machst du damit keinem was falsch. Also bevor du jetzt einen Monat damit verbringst, sozusagen zu recherchieren, ob jetzt Trade Republic oder Scalable Capital für dich besser ist, ja, wirf eine Münze, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wichtig ist einfach nur, dass du mit dem ETF investieren anfängst. Wenn du bereits bei Scalable Capital bist, dann alles okay, ja. Ändert sich de facto nicht so wahnsinnig viel. Weil die klare Message am Ende ist halt natürlich auch was, Viertöpfe-Prinzip. Ja. Ganz klar empfehlen wir, Girokonto ist sowieso klar, Wertpapier, Depot, Kreditkarte und so weiter und in aller Regel ja ein gesondertes Tagesgeldkonto. Mhm. Ja, kann natürlich schon von deinen anderen Banken sein, aber in vielen Fällen wird es ein getrenntes Tagesgeldkonto sein oder du machst es dir einfach und schiebst zumindest alles, was über deinen Notgroschen hinausgeht, also den Sicherheitsbaustein, auf den Geldmarkt-ETF in deinem Depot.
Ist halt auch, also gerade das getrennte Tagesgeldkonto, finde ich, ist ja umso wichtiger, je affiner man ist, mit so Geld zu zocken in Trading-Apps. Also wenn man jetzt viel in sein Depot reinschaut und sich da nicht so davon lösen kann, ist es ja am einfachsten, das Tagesgeld woanders zu lagern, damit es da nicht irgendwie genutzt wird, um jetzt mal 10er Hebel auf Nvidia zu hauen.
Okay, das ist natürlich jetzt vielleicht noch krasser. Der Punkt ist ja, mit der Message, die wir jetzt aussprechen, erreichen wir wahrscheinlich nicht die Leute, die Message eigentlich hören müssen. Ne? Ja. Aber warum macht denn Scalable Capital das eigentlich? Natürlich, um einfach mehr Kohle einzusammeln, ja, um mehr Geld reinzuholen, dass man dann nach und nach vielleicht in mehr oder weniger lukrative Trades, weil daran verdienen natürlich erst richtig, reinschieben kann. Und das ist natürlich ganz, ganz klare Message. Das ist nicht die Idee dabei. Selbst wenn du jetzt, weil du weißt, ja, das gilt, hast es nachgeschaut, das gilt bei der Deutschen Bank, bei Scalable Capital, alles okay und du schiebst da einen ordentlichen Betrag hin, vielleicht sogar mehrere 10.000 Euro. Wenn die nicht in den ETF oder in irgendwelche Wertpapiere gehören, dann gehören sie da auch nicht hin. Ja? Und dazu solltest du dich halt nicht verleiten lassen, auch wenn dir dann vielleicht Werbung von Scalable Capital oder ähnliches geschickt wird. Aber ich weiß schon, das spreche ich jetzt hier so in den Äther und diejenigen, die sich leider dazu verleiten lassen, ich glaube, die hören nicht so viel unseren Podcast.
Aber liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, falls du so jemanden kennst, kannst du ja mal den Hint fallen lassen, dass es da eine Lösung gibt, sowas doch zu umgehen. Ja, aber dann sind wir tatsächlich mal wieder mit einer kürzeren Folge, so wie es früher war. Früher hatten wir nämlich immer kürzere Folgen, sind wir fast schon am Ende.
Mir fällt noch ein Use Case sozusagen, ein Fall einer, wenn man sich sozusagen nicht traut zu investieren. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ich habe hier, ich mache mal so einen ordentlichen Betrag, ja, fünfstelligen Betrag hinten und ich traue mich nicht, den auf einmal reinzuschmeißen. Und jetzt tue ich den aufs Konto bei Scalable Capital, weil da gibt es ja wenigstens 3% Zinsen. Ja, gut und schön, aber bitte da nicht aufhören, ne? Weil du gewinnst damit langfristig halt keinen Blumentopf, weil das ist vielleicht jetzt derzeit knapp einen Prozentpunkt oberhalb der Inflation. Aber ich verstehe das, wenn man das einfach nicht packt, jetzt zu sagen, ich investiere jetzt auf einen Schlag 20.000 Euro, nehme ich jetzt mal als Beispiel in die Hand, dann zu sagen, hey, jetzt habe ich es zumindest schon mal auf dem Verrechnungskonto und dafür mache ich jetzt wenigstens einen ordentlichen ETF-Sparplan von, ich sage jetzt irgendwas, 500 Euro im Monat, was ich mir sonst nie leisten könnte, in meinem Beispiel die 20.000 jetzt einfach nach und nach da reinschiebe, bevor du es gar nicht machst, ist das auch keine schlechte Idee.
Ja. Oder halt auch, wenn man es ohne Sparplan machen will, halt einfach wirklich am Anfang irgendwie erstmal Tausender jetzt direkt einmal Anlage und dann schaust du mal, was passiert und machst im nächsten Monat es wieder und dann irgendwie einen Sparplan einfach, dass man so ein bisschen die Hürden abbaut.
Aber ganz klar, das rational Logische wäre, in meinem Beispiel, die 20.000 sofort rein. Ja.
Das heißt, stellt euch Saidi am Roulette-Tisch vor. Wie so die.
Nein, es ist nicht dein, bitte nicht. Das ist eben kein Roulette-Tisch. Ich warte 15 Jahre. Also wenn man in dem Bild bleiben will, ich warte eben 15 Jahre mit meinem Einsatz und dann habe ich die Bank, war ich schlauer als die Bank. So, da gewinnt die Bank nämlich nicht.
Aber dann sind wir schon wieder bei den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Yankee Zeppelin. Hallo Saidi, könntet ihr bitte mal eine Beispielrechnung für die Vorabpauschale machen?
Okay, ist jetzt gar nicht so unanspruchsvoll, ne? Aber wir haben ja unsere Standardbeispielrechnung für unsere berühmten 10.000 Euro. Also, du musst es ja letztendlich so vorstellen, wenn du 10.000 Euro in einem, ich bleibe jetzt mal im Beispiel, in meinem Aktien-ETF hast, ja, dann wird der Basiszins sozusagen angesetzt, das sind 2,29% mal 0,7 und so weiter. Und dann kommt auch schon die Vorabpauschale raus, das sind 161 Euro pro 10.000 Euro. So, diese 161 Euro spielen eigentlich gar keine Rolle, obwohl es die Vorabpauschale ist. Wieder merken, die Vorabpauschale ist nicht die Steuer, sondern das, was besteuert wird.
Genau, du zahlst mir eine Steuer auf die Vorabpauschale.
Genau, das ist die Vorabpauschale ist sozusagen der Gewinn, den du versteuern musst. Ja, so. Da jetzt bei einem Aktien-ETF natürlich immer alles zu 30% steuerfrei ist, musst du nicht 161 Euro versteuern, sondern nur 70% davon, das sind 113 Euro. So, die 113 Euro, die werden jetzt schon ein bisschen relevanter, nämlich dann was, wenn du einen Freistellungsauftrag erteilen möchtest. Also wenn du sagst, ich mache das nicht über die Steuererklärung, sondern ich erteile meinem Depotanbieter, meiner Bank, einen Teil von meinen 1.000 Euro, die ich im Jahr frei habe, dann musst du pro 10.000 Euro, die du in einem Aktien-ETF hast, 113 Euro von der Steuer freistellen. Wenn du 15.000 drin hast, dann das halt das anderthalbfache. Wenn du 5.000 drin hast, dann das die Hälfte und immer so weiter.
Oder ganz banal, verlinken wir dir unter unserem Podcast in den Shownotes, nutz unseren Rechner. Wir haben bei Finanztipp dafür einen Rechner, wo du dir das überschlagen genau. lassen kannst. Da gibst du das alles ein und dann weißt du, wie viel du wahrscheinlich da mal besser auf dem Verrechnungskonto parken solltest. Und der rechnet auch so, dass du auf der sicheren Seite bist. Also da ist dann nicht irgendwie noch ein Euro offen am Ende.
Genau, also dass du nicht, dass die Bank dann noch ein Euro von dir steuern will. Denn Steuern, ja, um das jetzt noch zu berechnen, 113 Euro muss ich versteuern mal 26,375% Steuersatz inklusive Solidaritätszuschlag ist das dann schon. Und dann rechnen wir noch sogar zur Sicherheit nochmal Kirchensteuer obendrauf. Dann sind wir bei 33 Euro. Also das kann man sich auch merken, wenn ich einen Aktien-ETF habe, 10.000 Euro im Aktien-ETF, dann muss ich damit rechnen, dass ich 33 Euro Steuern zahlen muss. Und das ist, wie gesagt, schon gut gerechnet, so gerechnet, dass man eben nicht dann die Bank einem noch wegen einem Euro, den man zu wenig auf dem Konto hat, hinterher gerechnet. Und jetzt noch einen drauf, wenn du keine Aktienfonds oder Aktien-ETFs hast, sondern irgendwelche anderen Sachen, Rentenfonds zum Beispiel, Mischfonds und so weiter, dann solltest du etwas mehr drauf haben, weil da wird mehr versteuert. Dann sind es maximal 46 Euro pro 10.000 Euro, die du auf dem Verrechnungskonto für die Steuer vorhalten solltest.
Und die zweite Frage kommt von jesim.ulos. Hey Saidi, habe Sparplan mit ETF bei Trade Republic und der ING, kann ich bei beiden 1.000 Euro steuerfrei jährlich angeben?
Nein. Nein, du hast die 1.000 Euro nur einmal steuerfrei. Das gilt nicht pro Bank, sondern überall dein gesamtes Geld.
Pro Person sozusagen.
Pro Person, ganz genau. Ne? Wenn du verheiratet bist, sind es 2.000 Euro. Und jedes Kind hat übrigens auch 1.000 Euro Sparerpauschbetrag. Aber wenn du zwei Depots oder zwei Banken oder sowas hast, dann musst du die 1.000 Euro aufteilen. Also je nachdem, wie die Sparpläne aussehen, machst du dann 500 zum Beispiel.
Da dann aufpassen mit den Freistellungsaufträgen.
Genau, also da musst du auch selber Buch führen, ne? Selber kleine Tabelle, Excel-Tabelle oder sowas führen, dass man nicht über die 1.000 Euro rausbekommt. Könnte eventuell ein bisschen Ärger geben. Das wird es wahrscheinlich nur geben, wenn du dramatisch drüber bist. Aber nee, geht nicht. 2.000 Euro, das ist definitiv keine gute Idee und da könnte irgendein Finanzbeamter mal drauf kommen auch.
Dann sind wir schon wieder am Ende von unserer Folge, diesmal tatsächlich sehr, sehr zeitig. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Ganz egal, wo du den Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.